zu dürfen. Schon gesagt hat, wir sind jetzt im dritten Teil dieser Predigtreihe angekommen. Und jetzt weiß ich nicht, wie es bei dir so ist, aber mich hat es so die letzten zwei Wochen schon beschäftigt, was wir so gehört haben. Und ich habe es mitgenommen so in meinen Alltag. Und bevor ich starte mit meinem Thema, lass uns noch mal kurz einen Blick zurückwerfen auf die Kernbotschaften der letzten zwei Sonntage. In der Predigt von Stephen ging es um dieses Thema Friede in mir und diesem Bild, dass Friede ein Geschenk Gottes ist. Und dieser Friede in mir die Frucht der Nachfolge. Dass also dieser Friede in unserem Innersten uns verändert und dass es nach außen sichtbar wird. Und letzte Woche dann ging es um die Frage, wie kann ich den Frieden mit meinem Nächsten haben? Und Carsten hat diesen anschaulichen Vergleich gebracht mit seinen mitgebrachten Äpfeln. Nämlich, dass wir nur das weitergeben können, was wir vorher empfangen haben. Also, Friede mit meinem Nächsten kann nur dann gelingen, wenn ich Frieden mit Gott habe. Wenn er mich mit diesem Frieden so erfüllt, dass ich ihn dann auch weitergeben kann. Ja, und heute soll es genau um diesen Frieden mit Gott gehen. Und naja, vielleicht hast du dich gefragt, ganz ehrlich, warum ist denn Friede mit Gott überhaupt ein Thema? Du von deiner Seite aus hast vielleicht gar nicht das Gefühl, im Unfrieden mit ihm zu sein. Du befindest dich ja schließlich nicht im Krieg mit Gott, oder? Um zu verstehen, was es mit diesem Frieden mit Gott auf sich hat und warum für uns alle dieser Friede mit Gott lebensnotwendig ist, möchte ich mit dir jetzt an den Anfang der Bibel gehen. Also dahin, wo alles begann. Im 1. Mose, in den Kapiteln 1 und 2, lesen wir, wie Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Die Tiere, die Pflanzen und den Menschen. Und sein Urteil lautet über alles, siehe, es war sehr gut. Sehr gut, das bedeutet Note 1, perfekt. Da waren Himmel und Erde perfekt. Tag und Nacht, Sonne und Mond, die Sterne am Himmel, perfekt. Die Tiere im Wasser und am Land, perfekt. Die Pflanzen, die Bäume und Büsche und Früchte, perfekt. Der Mensch, Adam und Eva, unsere Vorfahren, perfekt. Ich war letztes Jahr mit meiner Familie in Afrika, in Malawi. Und bei unserem Baza vor zwei Wochen, da haben wir es schon gehört, Malawi gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Unsere Reise begann damals hoch im Norden in Mususu. Dort haben wir unsere Tochter aus ihrem Auslandssemester abgeholt. Und dann führte uns die Reise ganz in den Süden nach Blantyre. Und auf diesem Weg dorthin kamen wir immer wieder an sehr ärmlichen Siedlungen vorbei. Einfachste Hütten, zusammengezimmert aus dem, was an Material einfach gerade da war. Kinder, denen anzusehen war, dass sie keine regelmäßigen Mahlzeiten bekamen. Wir haben teilweise ausgetrocknete, dürre Erde erlebt. Kaum Pflanzen, kaum Nahrung. Und ich habe so unwillkürlich denken müssen, so hat Gott sich das zu Beginn der Schöpfung nicht vorgestellt. Damals, als alles begann. Das hat doch nichts mehr mit, siehe, es war, es ist alles gut zu tun. Das ist doch so weit entfernt von perfekt. Und wenn du im Fernseher die Nachrichten einschaltest, dann hörst und siehst du von Armut, von Hunger, von Krieg und Zerstörung. Und du siehst diese krasse Kluft zwischen Arm und Reich, zwischen Überfluss und Mangel. Du siehst, wie Naturkatastrophen zunehmen und wie wir Menschen diese Erde ausbeuten und zerstören. Das war doch nicht das, was Gott im Sinne hatte, als er zu Adam und Eva sagte, macht euch die Erde untertan. Was war passiert? Wenn du jetzt in dieser Schöpfungsgeschichte weiterliest, dann erfährst du, dass Adam und Eva eigentlich im Paradies, im Garten Eden lebten. Und dieser Garten Eden war ein wunderschöner Ort mit Überfluss an Nahrung und Wasser. Dort gab es keine Krankheit, keinen Streit, keine Scham und keine Schuld. Menschen und Tiere lebten friedlich miteinander. Und das Allerbeste, Adam und Eva hatten eine enge, eine sehr persönliche Beziehung mit Gott, ihrem Schöpfer. Doch dann ist etwas passiert, was diese Harmonie, diesen Frieden zerstört hat. Adam und Eva lassen sich von der Schlange verführen und essen von diesen Früchten des verbotenen Baumes. Von diesem einen Baum, von dem Gott gesagt hat, das ist der einzige, von dem ihr nicht essen dürft. Euch steht alles in Hülle und Fülle zur Verfügung. Nur diese eine Frucht nicht. Kennst du das? Wenn gerade das Verbotene so reizvoll wird, dass alles andere unwichtig scheint? Vielleicht hast du ja mit deinen Eltern die Absprache, dass nach 22 Uhr das Handy aus ist. Und weil sie dir vertrauen, liegt das Handy eben nicht im Wohnzimmer, sondern bei dir im Zimmer auf dem Nachttisch. Und du liegst so in deinem Bett und kannst noch nicht schlafen und denkst, ah, das Handy, nur einen Handgriff entfernt. Mal ehrlich, das stört doch niemanden, wenn ich da mal geschwind reingucke. Kurz die WhatsApps checke. Ah, was für lustige TikTok-Videos. Ah, auch nett. Ah, Moment, da kommen noch ein paar Snapchats von deinen Freunden. Und am Morgen musst du dann feststellen, dass dir diese 3 Stunden, die so schnell vorbei waren, fehlen und du echt todmüde bist. Und was macht es auch mit der Beziehung zu deinen Eltern, wenn du ihr Vertrauen so missbrauchst? Bei Adam und Eva war das so, dass sich nach diesem Vertrauensbruch gegenüber Gott plötzlich alles geändert hat. Sie haben ein schlechtes Gewissen bekommen und sie hatten plötzlich Angst vor Gott. Sie haben sich vor ihm versteckt und waren beschämt über ihre Nacktheit. Und diese Missachtung von Gottes Gebot führte dazu, dass Adam und Eva das Paradies verlassen mussten. Die Bibel spricht hier von Sünde. Und Sünde bedeutet Ungehorsam gegenüber Gott und seinen Ordnungen. Und Sünde zerstört Beziehung. In allererster Linie die Beziehung zu Gott. Und diese Sünde von Adam und Eva führte zur Trennung von Gott. Das Paradies wurde verschlossen. Ja, wir lesen, dass sogar ein Engel mit feurigem Schwert vor dem Eingang stand. Es gab kein Zurück mehr in diese Gemeinschaft mit Gott. Und der Friede mit Gott ist einem Unfrieden gewichen. Und dieser Unfriede breitet sich aus. Wenn du weiterliest, dann stellst du fest, es dauert gar nicht lange und es geschieht, der erste Mord. Kain erschlägt Abel aus Eifersucht. Es kommt zu Streitereien unter den Menschen, zu Betrug und Kriegen, Unterdrückung und Hungersnöten. Die Bibel ist voll mit Erzählungen davon, wie das Leben von uns Menschen getrennt von Gott gefüllt ist mit dunklen und schweren Zeiten. Und das gilt bis zum heutigen Tag. Wo Menschen ohne Gott leben, breitet sich die Dunkelheit aus und in der Dunkelheit stirbt das Leben. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 12, die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Als Folge davon kam der Tod und der Tod ergriff sie alle, weil alle sündigten. Moment mal, höre ich dich das sagen. Das ist jetzt aber echt ungerecht, oder? Was kann ich dafür, was damals Adam und Eva getan haben? Vor Jahrtausenden. Man kann mich doch jetzt nicht mehr für ihre Tat zur Verantwortung ziehen. Das ist doch unfair. Darf ich dich fragen, wann du zum letzten Mal zornig warst, weil du das Gefühl hattest, dir widerfährt Unrecht? Wann hast du zum letzten Mal die Wahrheit so ein kleines bisschen zurechtgebogen, weil es für dich von Vorteil war? Wann hast du zum letzten Mal über deinen Mitmenschen gedacht oder sogar laut ausgesprochen, was für ein Idiot, was für ein Depp? Jesus sagt, du und ich, wir leiden an einer Herzensverschmutzung. In Markus 7, die Verse 20 bis 23 drückt er es so aus. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein. Und vielleicht sagst du ja jetzt, naja, also ehrlich, das meiste passt gar nicht auf mich. Diebstahl, Mord, Ehebruch, nee, mich weit davon entfernt, vergiss es. Aber wie ist es mit dem Neid? Wie ist es mit dem schlecht über andere reden? Wie ist es vielleicht mit Hochmut? Weißt du, letztendlich reicht eine einzige Sache. Weil man kann auch nicht sagen, ich halte 9 von 10 Geboten, aber Gott, mit dem Töten, da habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Aber der Rest passt. Es reicht eine Sache. Um es auf den Punkt zu bringen, wir alle leiden an dem, was die Bibel Erbsünde nennt. Wir sind alle durch das Geschehen damals im Garten Eden von Gott getrennt und wir müssen mit diesen Folgen dieser Trennung leben. Und wenn ich diese Predigt an diesem Punkt beenden würde, dann wäre das doch eine ziemlich trostlose Angelegenheit. Denn das Fazit bis hierher lautet, durch Adam kam die Sünde und damit die Trennung von Gott. Und die Trennung von Gott bedeutet den Tod. Unwiderruflich. Dein und mein Leben, das hat von Geburt an nur ein fest definiertes Ziel, dem keiner von uns ausweichen kann. Am Ende unseres Lebens steht der Tod. Aber du kannst es dir schon denken. Die Geschichte Gottes mit uns Menschen ist hier nicht zu Ende und ich kann nur sagen, Gott sei Dank. Ich höre morgens beim Frühstück sehr gerne den Start in den Tag. Das ist so eine kurze Andacht von Nicola Vollkommer. Und in einer der letzten Folgen hatte sie Anne-Kathrin Hach zu Gast. Die Anne-Kathrin Hach hat ein Andachtsbuch geschrieben mit dem Titel Gottes Plan von Anfang an. Und sie schreibt da drin, vor der Schöpfung der Welt wusste Gott bereits, was sich auf Erden ereignen würde. Er schuf sie trotzdem. Er schuf uns Menschen mit diesem Wissen, dass es den Tod seines geliebten Sohnes bedeuten würde. Gottes Plan mit uns stand von Anfang an fest und die Bibel entfaltet ihn Stück für Stück. Gott hat also einen Plan, wie er mit dir und mir Frieden schließen kann. Wie es Hoffnung geben kann, dass es eben mit dem Tod nicht vorbei ist. Und dass sich durch diesen Frieden mit Gott so eine ganz neue Perspektive für dein Leben eröffnet. Und wie dieser Plan aussieht, davon lesen wir unter anderem im Römerbrief. Und wer eine Bibel dabei hat, der darf das sehr gerne aufschlagen, Römer 5, Abvers 1. Und während ihr aufschlagt, muss ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Die Beteiligten haben zugestimmt, dass ich das von hier vorne machen darf. Am Weihnachtsdorf in der vergangenen Woche saß mein Mann Jochen und der Benni Ulmer nebeneinander. Und der Benni fragt mein Mann, sag mal, was ist eigentlich dein Lieblingsbuch der Bibel? Und hey Benni, was für eine coole Frage, das feiere ich wirklich. Und im Verlauf des Gesprächs kamen sie dann drauf, dass der Römerbrief das Lieblingsbuch ist von Benni. Und ich habe mir gedacht, genau, so ist bei mir auch. Denn der Römerbrief, das war das Buch, der Brief, in welchem ich beim Besuch einer Mini-Bibelschule am Tauernhof in Schladming, ja, ich glaube zum ersten Mal, so richtig verstanden habe, um was es eigentlich im Glauben geht. Als mir diese Bedeutung von Gnade so richtig neu bewusst wurde, wie Gott diesen Frieden mit mir herstellt. Was für ein Geschenk er mir durch Jesus Christus gemacht hat und wie lebensverändernd das für mich ist. Bist du jetzt ein bisschen neugierig geworden? Dann schauen wir doch jetzt mal einfach in den Text hinein. Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns getan hat. Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren. Und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand sterben. Am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht bewahren wird. Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch Feinde waren. Dann werden wir erst recht, wo wir seine Freunde sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. Und so freuen wir uns nun darüber, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben, weil Jesus Christus uns mit Gott versöhnt hat. Kurz zusammengefasst sagt Paulus hier, zwischen Gott und dir steht nichts mehr. Es herrscht Frieden. Jesus hat den Weg frei gemacht. Er ist der Versöhner. Er ist der Retter. Er ist der Friedefürst. Was für ein Geschenk Gottes an dich. Deine Beziehung zu Gott beruht nicht auf deiner Leistung, sondern auf Jesu Kreuz. Und Paulus sagt es ganz klar, nicht wir können Frieden mit Gott schließen. Es liegt nicht in unserer, in deiner oder meiner Hand. Du kannst noch so ein gutes Leben führen. Du kannst anderen helfen, immer bereit zur Vergebung und Versöhnung sein. Alle Gebote Gottes einhalten und doch wird es dir durch dein Leben nicht möglich sein, diese Versöhnung mit Gott zu erreichen. Jesus Christus allein ist der Friedensstifter, der Versöhner. Er hat am Kreuz stellvertretend für uns alle die Schuld auf sich genommen. Und sein Sterben am Kreuz ist Gottes ausgestreckte Hand zum Frieden mit dir. Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch Feinde waren. So schreibt Paulus. Und Wisst ihr, das ist der natürliche Zustand von uns Menschen. Wir sind Feind Gottes. Gott, der sieht unsere Feindschaft, er sieht unseren Widerstand gegen ihn. Aber das Faszinierende ist, er bekriegt uns nicht als seine Feinde. Im Gegenteil, er macht was vollkommen Unerwartetes. Er greift unsere Feindschaft mit der Gewalt der Liebe an, mit der Selbsthingabe durch den Tod seines Sohnes. Und das ist die gute Botschaft. Das ist das Evangelium und das ist das Geheimnis unseres Glaubens. Jesus Christus, unser Herr, hat uns mit Gott versöhnt. Ohne Christus gibt es keinen Weg, wie unsere Sünde vergeben oder bereinigt werden könnte. Ohne Reinigung keine Versöhnung, kein Friede mit Gott. Denn Gott ist rein, er ist Licht und vor ihm muss alles Dunkle, Schmutzige und Unreine weichen. Es kann in seiner Gegenwart nicht bestehen. Und diese Reinigung, diese Versöhnung, diesen Frieden mit Gott, der wird möglich durch das Sterben von Jesus an Golgatha. Und diese Versöhnung, diesen Frieden hat auch der Prophet Jesaja im Blick, als er im Jesaja 9 sagt, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn wird uns geschenkt und er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. In wenigen Wochen feiern wir Weihnachten, in wenigen Tagen, Wochen sind schon nicht mehr. Wir feiern die Geburt dieses Kindes und wir sprechen vom Retter der Welt. Und so einen Retter, den braucht man nur, wenn Menschen in Not sind, wenn es Verlorene gibt. Bergretter machen nur dann Sinn, wenn sich in den Bergen Menschen verirren und Hilfe brauchen. Seenotretter gibt es nur, wenn Menschen auf hoher See in Not geraten. Jetzt bist du gerade weder mit einer Kletterausrüstung auf dem Berg unterwegs, noch befindest du dich auf einem Schiff auf hoher See. Und trotzdem bist du in Not. Der Verlust der Gegenwart Gottes, die Vertreibung aus dem Paradies, diesem perfekten Ort, dieses Wissen, dass am Ende deines Lebens der Tod steht. Das Ringen jeden Tag um ein lebenswertes Leben, um ein gutes Miteinander. Ja, manchmal auch buchstäblich das Ringen ums Überleben. Deine Selbstzweifel, der Hass und die Wut, Krankheit und Krieg, Leid und Trauer, Unfrieden mit dir und deinem Nächsten. Diese Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich glaube, du und ich, wir stecken in vielen Nöten. Wir stecken in dieser Dunkelheit und in diesem Schmutz, der uns von Gott trennt. Paulus drückt es im Kapitel 7 des Römerbriefes folgendermaßen aus und vielleicht findest du dich auch in seinen Worten wieder. Es ist anscheinend ein inneres Gesetz in meinem Leben, dass ich das Gute tun will, aber unweigerlich das Böse tue. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Wie aber sieht denn nun diese Rettung, diese Versöhnung? Wie sieht dieser Friede mit Gott aus und was musst du denn tun, damit du diesen Frieden bekommst? Die ganz einfache Antwort lautet, nichts außer Glauben. Glauben, dass Jesus Christus am Kreuz schon alles für dich getan hat. Versöhnung heißt wortwörtlich eigentlich austauschen. Und damit wird ganz deutlich, was da am Kreuz passiert. Dort findet nämlich dieser große Tausch statt. Du und ich, wir müssten an diesem Kreuz hängen. Als Feinde Gottes haben wir den Tod verdient. Aber das ist der Tausch. Gott selber hängt an dem Kreuz, stellvertretend für dich und mich. Friede ist die Tat Gottes am Kreuz. Ich habe euch erzählt, dass ich beim Studium des Römerbriefs ganz neu Glauben gelernt habe. Und eine Erkenntnis dabei war für mich unglaublich entscheidend, nämlich, was Paulus im Römer 5, Vers 8 schreibt. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Gott hat nicht darauf gewartet, dass ich Carmens endlich mal hinkriege, dass ich es endlich mal hinkriege, einigermaßen anständig zu leben. Und er hat auch nicht zu mir gesagt, weißt du, ich habe dich schon lieb, aber um meinen Besitz meiner vollständigen, allumfassenden Liebe zu kommen, naja, da sollte schon noch die Punkte A, B, C erfüllen und dann sprechen wir nochmal. Nein, ich war sein Feind und ich habe ihn immer und immer wieder enttäuscht. Und ich war es nicht wert, geliebt zu werden. Aber all das hat für Gott überhaupt keine Rolle gespielt. Seine Liebe zu mir war und ist so groß, dass er alles für mich gegeben hat, damit Friede mit ihm möglich ist. Und Christus ist für mich dieses Tauschgeschäft eingegangen. Er hat meine Schuld am Kreuz bezahlt, eine Schuld, die ich selber nie hätte bezahlen können. Und wisst ihr, was das Tollste ist? Wenn Gott mich heute ansieht, dann sieht er nicht die Carmen, die schmutzig und dreckig ist, sondern er sieht das weiße und reine Gewand von Jesus, der vor mir steht und zum Vater sagt, es ist alles bezahlt. Paulus sagt, durch den Tod von Jesus sind wir gerechtfertigt. Und dieser juristische Begriff, der bedeutet so viel wie, du bist freigesprochen. Alle deine Sünden, die waren und die auch noch kommen werden, die sind dir vergeben. Und was es bedeutet, das zeigt vielleicht so eine kleine Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Es waren zwei Freunde, die während der Schulzeit und an der Uni eng befreundet waren. Und nach der Uni, da trennten sich ihre Wege. Der eine wurde ein sehr guter Jurist und später auch Richter. Und der andere wurde in verschiedene Verbrechen verwickelt und es ging immer mehr bergab. Viele Jahre später stand er wieder einmal vor Gericht. Und wie es der Zufall so wollte, stand er vor seinem Freund, der inzwischen Richter war. Und der Richter sah seinen alten Freund an und steckte in der Klemme. Er liebte ihn, aber er musste doch auch Recht sprechen. Und Gott steht sozusagen auch vor diesem Dilemma. Er liebt uns, aber der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. Er kann nicht einfach sagen, ah ja, du bist ja mein alter Freund, schon okay so. Der Richter in unserer Geschichte verurteilt seinen Freund, der auf schuldig plädiert hatte, zu einer Geldstrafe, die dem Ausmaß des Verbrechens angemessen war. 20.000 Euro. Doch dann legte er seinen richterlichen Talar ab, ging hinunter zu seinem Freund und stellte ihm einen Scheck über 20.000 Euro aus. Er bezahlte die Strafe selber. Jesus hat die geistlichen Schulden, die du bei Gott hast, bezahlt. So groß ist die Liebe Gottes zu dir und die Beziehung ist versöhnt und bereinigt. Du musst sozusagen nur noch diesen Scheck annehmen und dein Vertrauen auf ihn setzen. Es klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber in dem Moment, wo du dich auf eine Beziehung mit Jesus einlässt, in dem Moment, wo du diesen Scheck einlöst, in dem Moment, wo du an ihn zu glauben beginnst und dieses Geschenk der Vergebung in deinem Leben zu wirken. Der Schöpfer des ganzen Universums liebt dich so sehr, dass Jesus auch gekommen wäre, wenn du die einzigste Person auf der Welt wärst. Trotzdem wäre er für dich gestorben und auferstanden. Was für ein Geschenk, was für ein Gott. Gott reicht dir die ausgestreckte Hand des Friedens. Es ist ein wunderbares Angebot. Und doch steht dir die Wahl frei, dieses Angebot anzunehmen oder auch nicht. Gottes Liebe ist immer ohne Zwang. Wenn du willst, kannst du dieses Geschenk der Vergebung annehmen, auch heute. Und ich weiß nicht, was dich jetzt gerade bewegt, was Gott, wie Gott mit dir spricht. Und vielleicht denkst du, ja, ich will dieses Geschenk annehmen, diesen Scheck einlösen. Ich will, dass dieser Friede mit Gott auch in meinem Leben sich ausbreitet. Aber ich weiß nicht so richtig, wie das gehen soll. Vielleicht sagst du auch, ich habe schon mal diesen Anfang mit Jesus gemacht. Aber irgendwie ist mein Leben mit ihm zum Stillstand gekommen. Irgendwie habe ich diese erste große Liebe verloren. Ich will wieder ganz neu mit ihm anfangen, es wieder ganz neu festmachen. Ich werde jetzt zum Ende meiner Predigt gleich ein Übergabegebet sprechen und du bist eingeladen, mitzubeten. Und wenn du dein Leben heute mit Jesus beginnst, wenn du dein Leben mit Jesus neu festmachst, dann komm doch nach dem Gottesdienst hier nach vorne, zu mir oder zu Kevin und Steven. Du findest uns hier vorne im Bereich der Bühne. Lass uns darüber sprechen, was diese Entscheidung für dein Leben bedeutet, wie es weitergeht. Lass uns gemeinsam diesen Weg des Glaubens gehen. Ich will mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast und mich unendlich liebst. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und den Tod besiegt hast. Du vergibst mir meine Schuld und schenkst mir neues, ewiges Leben. Ich will dir vertrauen und dir jetzt mein Leben geben. Ich will dich immer besser kennenlernen und mich von dir verändern lassen. Danke, dass du in mir lebst. Amen. Ich möchte euch jetzt einladen, gemeinsam mit der Band diesem Jesus alle Ehre zu geben. Denn er ist heilig für immer. Nichts reicht an ihn heran. Kein Thron, keine Herrschaft, kein Reich und keine Weltmacht. Nichts reicht an Jesus heran. Amen.
Tausend Generationen.